10 sowie Zusatzpunkte 11, 12a und 12b. Beratung von Vorlagen zur Änderung des Energiesteuergesetzes, zur Änderung des Stromsteuergesetzes und weiterer Vorschriften zur Entlastung von Berufspendlern sowie zur Einführung einer Übergewinnsteuer und zur Entlastung bei steigenden Energiepreisen sowie Vorlagen zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Es sind 4 namentliche Abstimmungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, verlangt, die wir heute Morgen sehr zügig hintereinander durchführen. Aber es sind nicht nur namentliche, sondern noch weitere Abstimmungen hier im Saal. Insofern bitte ich dann auch entsprechend darauf zu achten. Außerdem weise ich dann auf 2 Entschließungsanträge der Fraktion der AfD hin. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart und ich eröffne die Aussprache. Und für die SPD spricht der Abgeordnete Michael Tews. Bitte sehr.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute das zweite Energiesteuersenkungsgesetz. Und man muss ganz klar sagen, die Lage im Nahen Osten ist nach wie vor brandgefährlich. Es sah ja zwischendurch mal aus, als ob die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird. Aber jetzt haben wir wieder dieselbe Problematik. Die Rohölpreise sind hoch. Die Menschen merken das an den Zapfsäulen, sind verstärkt belastet. Und deswegen ist es richtig, dass wir heute hier ganz klar eine Entlastung von 17 Cent auf die Energiesteuer beschließen und die Menschen ganz genau und ganz gezielt in dieser Situation helfen werden. Insgesamt entlasten wir die Verbraucherinnen und Verbraucher für um 1,6 Milliarden Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir merken doch genau, dass das der richtige Punkt ist. Wenn man jetzt darüber redet, dass die Stromsteuer gesenkt werden soll oder dass die Pendler unterstützt werden sollen, bei den Pendlern ist sich auch nur ein Teil betroffen. Und da komme ich gleich noch drauf. Bei der Stromsteuer ist es eine Situation, die wir momentan haben, dass die Strompreise gar nicht angestiegen sind. Das heißt, man kann über alles reden und man kann auch viele Vorschläge machen. Aber das, was wir heute machen, das hilft genau an der richtigen Stelle. Die Anhörung am Montag hat 2 Sachen erbracht, die ich auf alle Fälle noch mal hier ansprechen möchte. Das eine ist tatsächlich, dass insbesondere die Gewerkschaft, die IGBCE, dort noch mal ganz klar gesagt hat, das, was jetzt gerade passiert, belastet ja nicht nur diejenigen, die tanken müssen und da insbesondere die, die natürlich auch wenig Geld zur Verfügung haben, sondern das belastet auch zum Beispiel die Unternehmen. Denn auch die Unternehmen, zum Beispiel die Speditionen, sind direkt von den hohen Mineralölpreisen betroffen. Und das, was wir tun, hilft einmal den Menschen, es hilft aber eben auch den Unternehmen, es sichert Arbeitsplätze und das ist der zweite Punkt, es wirkt auch dämpfend auf die Inflation. Auch das wurde in dieser Anhörung noch mal ganz deutlich bestätigt. Und das, sag ich mal, ist ja ein Thema, was uns hier immer wieder beschäftigt, ein starker Anstieg der Inflation auch. Man muss befürchten, dass auch andere Rohstoffe durch die Sperrung in der Straße von Hormuz betroffen sind. Das ist Harnstoff, das kann aber auch Helium sein und andere Stoffe. Und deswegen ist es gut, dass wir hier mit dieser Senkung der Energiesteuer eben auch dämpfend auf die Inflation einwirken. Und auch das entlastet die Menschen in Deutschland und sichert Arbeitsplätze. Und wenn man noch mal auf die Stromsteuer eingeht, dann muss man sagen, das ist gut, dass wir hier einiges gemacht haben, um eben auch resilienter und unabhängiger zu werden vom Mineralöl. Wir haben weiterhin oder wir unterstützen weiterhin die E-Mobilität. Das ist jetzt sozial sozusagen abgestuft, aber wir unterstützen eben auch die E-Mobilität. Auch das entlastet und auch das macht uns unabhängiger. Wir unterstützen weiter bei der regenerativen Energie. Und ich sage es noch mal ganz deutlich, wir müssen uns auch weiter damit beschäftigen, dass die Industrie in Deutschland transformiert wird, dass wir stärker auf Strom setzen, dass wir stärker auf regenerative Energien setzen. Diese Bundesregierung geht auch diesen Weg. Den müssen wir fortsetzen, auch durch Unterstützung zum Beispiel von Wärmepumpen. Ich glaube, das sind genau die Dinge, die uns unabhängiger machen. Das sind genau die Dinge, die die Industrie in Deutschland eben auch unabhängiger machen und sichern. Wir wollen keinen Industrieabbau, wir wollen aber, dass unsere Industrie resilienter und zukunftsfähig wird. Deswegen werde ich auch noch mal ganz kurz auf Kernkraft eingehen. Einfach deswegen, weil wir in zwei Tagen 40 Jahre Tschernobyl haben. Und wir sollten nicht vergessen, wie gefährlich diese Art der Energiegewinnung ist, auch welche hohen Kosten sie momentan auslöst, auch durch die Endlagersuche. Ja, das darf man nie vergessen. Also wir haben immer noch, sag ich mal, hohe Kosten, was das angeht, für eine relativ kurze Zeit, wo wir Energie erzeugt haben. Und man jetzt davon redet, neue Atomkraftwerke, vielleicht sogar kleine neue Atomkraftwerke überall in Deutschland zu bauen, dann wissen wir ganz genau, dass wir damit die Gefahren dieser Energiegewinnung potenzieren. Das kann wirklich ernsthaft keiner wollen. Wir haben Alternativen im Bereich der regenerativen Energien und die sollten wir auch nutzen. Danke und ich ende mit einem herzlichen
Glückwunsch. Ihre Zeit ist abgelaufen. So, wir fahren fort. AfD-Fraktion. Herr Abgeordneter Kai Gottschalk, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Steuerzahler, vorweg, wir werden diesem Gesetz schweren Herzens, aber wir werden ihm zustimmen, denn, das ist wichtig, schnelle Entlastungswirkungen sind in der Tat nützlich. Es gilt aber auch hier, liebe Kollegen der Koalition, gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht, denn das muss ich den Bürgern eben hier auch mitteilen. Dieser Tropfen auf den heißen Stein, 17 Euro Cent Tankrabatt, gilt temporär nur für 2 Monate und läuft pünktlich zur Ferienzeit am 1. Juli aus. Und meine Damen und Herren, das ist insoweit dann auch nicht ehrlich den Menschen dagegenüber, die hart arbeiten. Leider findet sich wieder nichts zur realen Entlastung. Und wir haben wirklich viele Vorschläge und gute auch Anträge hier jetzt mit eingebracht. Insbesondere das würde Ihnen nützen, liebe Bürgerinnen und Bürger, eine sofortige oder wenigstens eine Erhöhung der Pendlerpauschale auf 50 Euro Cent je gefahrenen Kilometer. Schauen wir einmal in die Historie. Und da sitzen die Parteien, meine Damen und Herren, die seit über 20 Jahren in wilden Kombinationen zusammen hier regieren. 2001 betrug die Pendlerpauschale zwischen 36 und 40 Euro Cent bereits. Bei einem Dieselpreis, das klingt fast paradiesisch, von 82 Euro Cent. Heute, meine Damen und Herren, spendieren Sie Brotkrumen bei einem nämlich Dieselpreis von 2,20 Euro pro Liter, spendieren Sie mal gerade 38 Cent, meine Damen und Herren. Sie haben also tatsächlich die Pendlerpauschale um 18% abgesenkt und die Inflation ist seit 2001, und auch dafür zeichnen Sie Verantwortung, um über 59% gestiegen, meine Damen und Herren. Und das ist steuerlich unredlich, was Sie hier machen. Arbeitstäglich nach unseren Berechnungen bleibt ein Pendler, der durchschnittlich etwa 25 Kilometer pendelt, auf 12,50 Euro sitzen. Und deswegen lohnt sich Arbeit oft nicht mehr. Und meine Damen und Herren, ich rufe mal Sie dort oben auf der Tribüne, aber auch den Bund der Steuerzahler und den ADAC auf. Für mich ist das nämlich ein Bruch. Jetzt kommt ein Fachbegriff des objektiven Nettoprinzips. Eine Klage in Karlsruhe wäre hier sicherlich hilfreich, um den Damen und Herren dann über Karlsruhe den richtigen, echten steuerlichen Weg vorzugeben. Das, was Sie hier tun, ist nichts anderes als steuerliche Wegelagerei, meine Damen und Herren. Und das gehört sich nicht. Seit über 20 Jahren haben Sie die Autofahrer und damit auch die fleißigen Pendler, aber auch die Betriebe und Handwerker in eine Art Geiselhaft gebracht. Und die Verantwortlichen sitzen hier insbesondere links im Plenum. Grüne, SPD seien hier zuvorderst genannt. Und die Experten, und darauf sind wir stolz, egal welcher Couleur, ob rot, grün oder schwarz, stimmten in der Anhörung mit unseren Plänen oft darin überein, dass sie sagen, eine Anhebung der Pendlerpauschale ist nicht nur die effektivste, nicht nur die effizienteste Maßnahme, sie ist vor allen Dingen steuersystematisch geboten, meine Damen und Herren. Was für eine Ohrfeige für diese Regierung. Und ich sage es Ihnen im Gesicht, liebe Landsleute, diese Regierung hat für Sie keine 12 Euro Cent über, die im Gegensatz etwa 2,3 Milliarden Euro jährlich kosten. Es sind jetzt 1,7 temporär. Sie sind diesen Menschen in der Regierung nicht diese 2,3 Milliarden, diese 12 Euro Cent wert. Sie sollten sich was schämen, meine Damen und Herren von der Koalition. Es geht aber eben nicht nur um Pendler. die wir entlasten wollen. Es geht um die vielen Handwerksbetriebe, die Selbstständigen, die anderen Menschen, die eben nicht die Pendlerpauschale in Anspruch nehmen können. Deswegen haben wir drei Maßnahmen hier im Entschließungsantrag vorgelegt, die sofort helfen würden, nämlich das Absenken der Energiesteuer auf das europäische Minimum, das Abschaffen der unsinnigen Besteuerung von Luft. Schaffen Sie endlich die CO2-Bepreisung ab, meine Damen und Herren. Und für uns durchaus möglich und rechtlich auch geboten, eine 7-prozentige Absenkung temporär auf der Umsatzsteuer auf Mineralöl. Und was kommt von den Mitbewerbern und von Herrn Klingbeil? Überbordende Gewinne mit einer Übergewinnsteuer abschaffen, meine Damen und Herren. Sie verscheuchen Unternehmen, die ohnehin meist in Zug oder anderen Regionen wie Shell versteuern. Und ich könnte eine Gegenfrage stellen. Warum haben Sie eigentlich nicht BioNTech in der sogenannten Corona-Krise mit einer Übergewinnsteuer, mit den staatlichen Mitteln, die da zugeflossen sind, überzogen? Das ist unredlich, und Sie landen auch damit wieder in Karlsruhe, meine Damen und Herren. Stattdessen wollen Sie die Betroffenen, nämlich die Arbeitgeber und die Handwerksbetriebe, jetzt mit einer 1.000-Euro-Prämie überziehen und schaffen da auch noch Spaltung in Betrieben. Das muss man sich mal überlegen. Denn diese 1.000-Euro-Prämie, meine Damen und Herren, das sollen diejenigen zahlen, die von überteuerten Strompreisen, der höchsten Steuer- und Abgabenquote überzogen sind. Und ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, den Handwerkspräsidenten Jörg Dietrich. Der sagte vor ein paar Tagen, ich zitiere, dass die geplante Prämie, meine Damen und Herren, sozial ungerecht, wirtschaftlich falsch sei. Viele Handwerksbetriebe stehen unverschuldet mit dem Rücken zur Wand, obwohl sie fleißig und innovativ sind, meine Damen und Herren. Das ist die Bilanz Ihrer Wirtschaftspolitik von 20 Jahren. Sie sollten sich nochmals wirklich schämen und abtreten, meine Damen und Herren. Denken Sie eigentlich, ein Handwerksbetrieb mit 10 Mitarbeitern kann soeben dann 10.000 Euro Liquidität locker machen. Ich sage es mal in Zahlen, und das ist unwiderruflich ehrlich. Unser Sachverständiger hat gesagt, die Vereinigten Staaten schaffen mit 2,5% Wirtschaftswachstum eine Verdopplung des Volkseinkommens in 35 Jahren. Sie mit 0,4% Wirtschaftswachstum, 3 Jahren Rezession in Folge, schaffen es, kein Witz, kein Versprecher, in 167 Jahren, meine Damen und Herren. Sie verarmen, deindustrialisieren unser Land. Es bleibt eigentlich nichts anderes, als dass Sie abtreten mit dieser wirtschaftspolitischen Katastrophe, die Sie in diesem Land angerichtet haben. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat Herr Abgeordnete Dr. Matthias Hiller das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Am 11. April hat der Koalitionsausschuss ein umfassendes Entlastungspaket auf den Weg gebracht. Im Mittelpunkt stehen die hohen Energiepreise. Und heute, keine 2 Wochen später, beschließen wir die zentralen Maßnahmen dieses Pakets in finaler Lesung. Wir senken die Energiesteuer auf Kraftstoffe kurzfristig und spürbar um 17 Cent je Liter. Davon profitieren die Pendlerinnen und Pendler gerade im ländlichen Raum, Haushalte mit geringem Einkommen, Familien, Berufstätige mit langen Wegen und unsere Unternehmen, Handwerk, Logistik und Landwirtschaft. Sie alle spüren ganz besonders stark die steigenden Energiepreise, weil Mobilität für diese Personengruppen eine absolute Notwendigkeit und eine Voraussetzung für den Alltag ist. Und die 17 Cent, die wir heute als Entlastung beschließen, kommen genau bei diesen Personengruppen an. Wir reagieren damit schnell und zielgenau, und das finde ich richtig. Wir unterstützen zudem Personen und Arbeitgeber, die eine Entlastungsprämie in Höhe von 1.000 Euro an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen wollen. Arbeitgeber, für die eine Prämie in Betracht kommt, können diese in Höhe von 1.000 Euro steuer- und abgabenfrei an ihre Arbeitnehmer zahlen. Und ich will es klar betonen, diese Prämie ist freiwillig. Sie kann bezahlt werden, sie muss aber nicht bezahlt werden. Und ob diese bezahlt wird, hängt vom unternehmerischen Umfeld ab. Im Koalitionsausschuss war das Datum 31.12.26 vorgeschlagen. Wir haben das Datum, in welchem die Prämie ausgezahlt werden kann, auf den 30. Juni 2027 verlängert, um auch Arbeitgebern eine höhere Flexibilität zu geben bei der Auszahlung dieser Prämie. Das ist eine Errungenschaft im parlamentarischen Verfahren, dass wir hier noch mal eine Flexibilität bei der Auszahlung der Prämie erreicht haben. Arbeitnehmer profitieren durch diese Prämie von höheren Löhnen. Unternehmen profitieren davon, dass sie diese Prämie sozialabgabenfrei und steuerfrei auszahlen können. Und gleichzeitig ist die Prämie Betriebsausgabe bei den Arbeitgebern, reduziert also die Steuerbemessungsgrundlage der Unternehmen, die diese Prämie auszahlen. Und so entstehen gezielte Anreize, Beschäftigte zu unterstützen. Die Koalition zeigt damit und auch die heutigen Beschlüsse, dass wir zielgenau vorgehen in Partnerschaft mit Unternehmen, mit Arbeitgebern und nicht als Vollkaskostaat. Sehr geehrte Damen und Herren, gute Steuerpolitik zeigt sich wie in den aktuellen Tagen manchmal an großen Schlagzeilen. Sie zeigt sich aber öfters an spezifischen und punktgenauen Detailregelungen. Und diese punktgenauen Detailregelungen legen wir heute vor mit den Änderungen im Steuerberatungsrecht. Diese Änderungen beziehen sich auf Steuerberatung. Sie ändern aber auch die Grunderwerbsteuer, die Gewerbesteuer und die Abgabenordnung an zentralen Stellen. Beim Steuerberatungsrecht erweitern wir das Angebot, wir erweitern die Kompetenzen der Lohnsteuerhilfevereine, wir ermöglichen es im universitären Umfeld, unentgeltliche Steuerberatung unter fachlicher Anleitung durch sogenannte Tax-Law-Kliniken zu etablieren. Und wir stellen klar, an Kanzleien dürfen nur qualifizierte Berufsträger beteiligt sein. Das schützt die Unabhängigkeit, die Qualität und das Vertrauen in den Berufsstand. Qualität, Unabhängigkeit und Vertrauen sind zentrale Kriterien der Steuerberatung. Und durch die Tax-Law-Kliniken, die ich gerade schon angesprochen habe, unterstützen wir den fachlichen Nachwuchs. Und dafür steht die Reform des Steuerberatungsrechts. Und gleichzeitig werden wir in Bezug auf die Grunderwerbsteuer zentrale Punkte ändern und schaffen damit Rechtssicherheit und Klarheit. Durch die Lösung der sogenannten Signing-Closing-Problematik schaffen wir Rechtssicherheit. Durch die Verlängerung der Anzeigefristen entbürokratisieren wir und durch die Entfristung der grunderwerbsteuerlichen Gesamthandelsfiktion tragen wir dazu bei, dass Unternehmen, die in diese Fallgruppen fallen, in Zukunft unbürokratische Lösungen finden. Das ist gut für die Wirtschaft und für die Verwaltung. Und insgesamt klingen diese drei Regelungen nach steuerpolitischer Feinschmeckerkunst, sind aber für die Unternehmen, die in diese Regelung hineinfallen, sind zentrale und wichtige Themen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die vorliegenden Gesetze sind Ausdruck von Handlungsfähigkeit, von punktgenauen und durchdachten Reformen. Sie stehen für Entlastung, für Qualitätssicherung, für Bürokratieabbau und für Rechtsklarheit. Und deswegen hoffe ich auf eine breite Zustimmung. Vielen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Herr Abgeordneter Andreas Audretsch das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das Kerosin ist knapp, Urlaubsflüge stehen in diesem Jahr in Frage. Die Preise von Diesel und von Benzin sind gerade gestern wieder durch die Decke geknallt. Und in dieser Situation, in dieser schwierigen Lage, bringen Sie hier ein Gesetz ein, mit dem Sie den Verbrauch von fossilen Brennstoffen auch noch befeuern. Und das sage nicht ich, sondern das steht in Ihrem Gesetz. In dem Gesetz steht, der Tankrabatt führt zu einem Anstieg des Verbrauchs von fossilem Brennstoff. In dieser Krise, Sie schreiben es auf, dieses Gesetz ist einfach Wahnsinn und es ist Wahnsinn mit Ansage in Ihrem Gesetz. Die Krise in der Straße von Hormus ist nicht zu Ende, sondern wird sich verschärfen. Diese Woche hat Russland angekündigt, ab Mai kein Öl aus Kasachstan mehr in die Raffinerie in Schwedt zu leiten. Und seit Wochen sagen Sie, Frau Reiche, alles ist sicher, alles ist in Ordnung und Sie können leider nicht mehr tun. Sehr geehrte Frau Reiche, das ist Arbeitsverweigerung angesichts der Krise, die wir sehen. Und es kommt noch schlimmer, es kommt viel schlimmer. Die Menschen im Land trauen Ihnen nicht mehr, weil es unglaubwürdig ist, was Sie sagen. Seien Sie ehrlich, seien Sie, dass die Eskalation erst noch bevorsteht, dass wir mittendrin sind. Seien Sie endlich ehrlich. dass diese fossile Krise das Leben der Menschen teuer macht. Seien Sie ehrlich, Heizöl ist schon um 44% in den Preisen gestiegen. Die Lebensmittelpreise werden nach oben gehen. Seien Sie ehrlich, Lieferketten können reißen und dann haben wir hier wirtschaftliche Probleme. Seien Sie endlich ehrlich, dass solange wir in Öl und Gas sind und abhängig davon sind, dass die Krise nicht vorbeigeht, sondern dass es eine Dauerkrise ist und dass wir immer weiter in dieser Krise sein werden, die Sie auch noch weiter befeuern. Und wären Sie ehrlich, wären Sie einmal ehrlich, dann würden Sie auch sagen, dass Sie die Geisterfahrt dieser Bundesregierung dringend jetzt beenden müssten. Die EU-Kommission hat gerade gestern, Pläne vorgestellt zur Elektrifizierung Europas. Frankreich setzt auf Elektrifizierung, China setzt auf Elektrifizierung, Indien setzt auf Elektrifizierung. Die Welt geht vorwärts und das, was Sie machen, ist in der gleichen Situation rückwärts zu gehen. Das ist das, was Sie machen. Das ist ein absoluter Irrsinn. Mit Ihren irrwitzigen Gesetzen, die Sie auf den Weg bringen werden, wissen Sie, was die Folge sein wird? Kein einziges zusätzliches Windrad mehr in Schleswig-Holstein. Das wird die Folge sein. Mit Ihren irrwitzigen Gesetzen keinen Solarausbau mehr in Bayern. Wenn Sie Ihre Kraftwerkstrategie so vorantreiben, heißt das ein Niedergang, was die Frage nach Batteriespeichern angeht. Das haben Sie nämlich nicht vorgesehen. Ihr Heizungsgesetz macht Öl groß, macht Gas groß und schickt Mieterinnen und Mieter genau in die Falle, in der sie gerade sind, in die Öl- und Gasfalle. Mit ihrer Politik torpedieren sie private Investitionen, gefährden Jobs, verhindern Technologieführerschaft. Wir sind mitten in der Öl- und Gaskrise und sie treiben Deutschland tiefer rein aus purer Ideologie und das muss beendet werden. Dabei ist so klar, was man tun müsste. Jetzt schnell entlasten und so entlasten, dass es in die Zukunft weiß, die Stromsteuer muss runter, Strom muss für alle günstig sein. Und zweitens volle Konzentration auf die Elektrifizierung des Landes und die Menschen wollen das. Die Nachfrage nach Solarmodulen, nach Wärmepumpen ist um 30% nach oben gegangen. In Italien ist ein Förderportal niedergegangen, weil zu viel Nachfrage nach erneuerbaren Technologien da gewesen ist. 66% mehr E-Autos, das gleiche auch in Frankreich, das gleiche auch in Italien. China plant den nächsten großen Sprung, die Verdopplung der erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren. Das ist das, was Zukunft bringt. Hören Sie auf mit Ihren fossilen Gas- und Ölträumen. Hören Sie auf, diesen Weg in die fossile Vergangenheit zu gehen. Und an die SPD, danke Nina Scheer, dass Sie gesagt haben, dass alles in dieser Koalition gemacht werden muss, um die Erneuerbaren zu fördern und zu fordern. Jetzt ist die Zeit, in der Sie es beweisen müssen. Stoppen Sie Frau
Ihre
Reiche,
Zeit
stoppen Sie das Abwracken der Zukunft.
Sie sind
durch
um
diese
einiges
Koalition.
Über der Zeit, bitte. Kurzer Hinweis, das Blinken, Präsident, wahlweise Präsidentin, ist jetzt kein Vorschlag zur Güte, sondern dann geht es zu Ende, langsam das Blinken. Genau. Also, nur ein kurzer Hinweis. Jetzt kommt Die Linke. Frau Abgeordnete Doris Achelwilm, bitte.
Frau Präsidentin, liebe Anwesende, seit dem Iran-Krieg treiben Mineralölkonzerne von den Verbrauchern weit mehr als 20 Millionen Euro an krisenbedingten Übergewinnen ein, täglich. Und was macht die Bundesregierung, um gegenzuhalten? Sie kopiert gescheiterte Maßnahmen aus Ampelzeiten, und zwar in schlechter als Sparversion. Der Tankrabatt, über den hier gesprochen wird, soll den Litersprit um 17 Cent senken für 2 Monate. Das ist erstens sehr wenig und läuft zweitens vermutlich so. Die Ölkonzerne lenken kurz ein. Danach werden die Preise wegen der globalen Lage, der Börsen aufgrund von Lieferengpässen mittags um 12 wieder erhöht. Die Energiesteuersenkung dürfte teils bei den Unternehmen landen. Finanziert wird diese Mischung unwirksamer Rezepte aus der erhöhten Tabaksteuer. So wird keine Kartellstruktur der Ölmultis gebremst, kein konsequenter Ausweg aus der fossilen Sackgasse bestritten. Die Krise der Lebenshaltungskosten wird so nicht bekämpft. Herzlichen Glückwunsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Entlastung der breiten Mehrheit. Darum soll es hier im Kern doch gehen. Und wir haben als Linke gute Vorschläge gemacht. Ein Energiekrisengeld von 150 Euro. Das 9-Euro-Ticket sinnvoll auch gegen Inflation. Wir wollen es zurück. Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel muss gestrichen werden. Ein bundesweiter Mietendeckel endlich eingeführt. Es braucht mehr europaweite Initiative für Preiskontrollen und die Abschöpfung der Übergewinne, wie sie 2022 noch von der CDU geführten EU-Kommission vorgelegt wurde und nun des absoluten Teufels sein soll. Was ist eigentlich los bei Ihnen? Statt das Richtige zu tun, verlieren Sie sich in Ihren Glaubenssätzen und Loyalitäten. Ministerin Reiche findet Gaskraftwerke super, obwohl der nötige Ausbau der Erneuerbaren, der Netze und der Speicher jetzt wirklich auf der Hand liegt und die Abhängigkeit von Gas nicht nur das Tanken, sondern auch den Strom teurer macht, absurd. Wohltaten werden nach oben verteilt und die Mehrheit soll mehr leisten. Beides ist ungerecht und alles andere als ein korrekter Realitätsbezug. Die steuerfreie Entlastungsprämie von 1.000 Euro ändert an ihrer Gesamterscheinung leider nichts. Arbeitgeber können sie freiwillig zahlen, und der Bund geht mit der Botschaft voran. Also wir machen da, was unsere eigenen Beschäftigten angeht, schon mal nicht mit. Einmal habe ich mich diese Woche über Sie gefreut, als Sie, wie von uns, der Linken gefordert, das Fremdbesitzverbot für Steuerberatungskanzleien verschärft haben, weil Private-Equity-Konzerne mit all ihrer nach Anlagemöglichkeiten suchenden Liquidität sonst zu viel Wirtschaft kaputt machen. Tipp des Tages: Wir liegen häufiger richtig, als Sie denken. Machen Sie was daraus.
Für die SPD-Fraktion hat Herr Abgeordneter Jens Behrens das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Gerade debattieren wir über einen wirklichen Gesetzesbrocken, der zeigt, wir als Koalition liefern. Und ich würde mich in meiner Rede gerne auf den Teil fokussieren, an dem ich selber mitwirken durfte, die Änderung des Steuerberatungsgesetzes. Wer in den vergangenen Monaten die Verhandlungen medial beobachtet hat, den ist sicherlich nicht entgangen, dass diese von Private-Equity-Beteiligung in Steuerkanzleien überschattet wurden. Über angebliche Schlupflöcher in Luxemburg haben Investoren versucht, in Steuerkanzleien zu investieren. Und wir stellen ein für alle Mal klar, diese Schlupflöcher sind nicht gestattet. Es galt und gilt ein Fremdbesitzverbot. Berufsfremde dürfen sich nicht an Steuerkanzleien beteiligen. Und wir wollen auch als Koalition an diesem festhalten. Für uns als SPD steht fest, kaum ein Sektor verfügt über so sichere Einnahmen wie die Steuerberatung, Private-Equity-Investoren, die laut eigenen Angaben Renditen von 20% erwarten, sollen ihr Kapital für innovative Scale-ups und Start-ups nutzen. Für Steuerkanzleien, die befürchten, ohne Private Equity keine Nachfolge zu finden, habe ich ebenfalls gute Nachrichten. Wir lockern das Leitungserfordernis für weitere Beratungsstellen. Zukünftig muss die Leiterin oder der Leiter nicht mehr physisch vor Ort sein. Wer für unsere Bürgerinnen und Bürger zudem ein verlässlicher Partner ist, sind die Lohnsteuerhilfevereine. Über sozial gestaffelte Beiträge versuchen sie möglichst kostengünstig, Millionen Mitgliedern jährlich in Steuerangelegenheiten zu helfen. Und mich freut besonders, dass wir Sie mit dem vorliegenden Gesetzentwurf weiter unterstützen werden. Denn zukünftig entfällt die Betragsgrenze für die Nebeneinkünfte. Schließlich sagt die Höhe der Einkünfte nichts über das Maß der Komplexität aus. Ein Einfamilienhaus in München wird zu höheren Einnahmen führen als ein vergleichbares Einfamilienhaus in meinem Wahlkreis, dem Kreis Soest. Ohne dass der eine Fall komplexer ist als der andere. Durch diesen Wegfall können somit noch mehr Bürgerinnen und Bürger von der Lohnsteuerhilfe profitieren. Und ich möchte auch kein Geheimnis daraus machen, dass ich mir auch eine Befugniserweiterung für die Bilanzbuchhalter gewünscht hätte. Leider konnten wir uns als Koalition darauf nicht verständigen. Auch Teil des Steuerberatungsänderungsgesetzes sind die Anhebung der Mindesthebesätze der Gewerbesteuer von 200% auf 280%. Damit verhindern wir weiter, dass einzelne Kommunen Preisdumping veranstalten. Und zu guter Letzt freue ich mich sehr, dass auch die Entlastungsprämie Teil des Gesetzes ist. Wir ermöglichen Arbeitgebern bis zu 1.000 Euro bis zum 30.06.2027 steuer- und abgabenfrei an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuzahlen. Durch diese verlängerte Auszahlungsmöglichkeit können Arbeitgeber auch schrittweise Auszahlungen vornehmen oder erst im nächsten Jahr hiervon Gebrauch machen. Und in den Tarifrunden schafft dies zusätzlichen Spielraum, die Entlastungsprämie flexibel zu berücksichtigen. Bei der Entlastungsprämie haben wir uns an der Inflationsausgleichsprämie orientiert, von der damals ein Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereits profitieren konnten. Und ich würde mich daher sehr freuen, wenn unsere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die auch in zuvor schwierigen Zeiten immer ein verlässlicher Partner waren, prüfen, inwieweit Auszahlungen auch unterhalb der 1.000 Euro für sie möglich sind. Vielen Dank und Glück auf.
Für die AfD-Fraktion hat Herr Abgeordnete Jörn König das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, liebe Steuerzahler! Heute beraten wir über ein Gesetz, das für zwei Monate so tut, als hätte die Regierung endlich begriffen, was sie den Bürgern mit ihrer Energie- und Abgabenpolitik seit Jahren antut. Denn ja, diese Senkung geht in die richtige Richtung. Wenn Benzin und Diesel steuerlich um 17 Cent je Liter entlastet werden sollen, dann ist das besser als nichts. Selbstverständlich werden wir als AfD dieser Entlastung zustimmen, denn schnelle Entlastungen sind nützlich. Aber eines muss auch ganz genauso klar gesagt werden: Zwei Monate Entlastung sind keine Energiepolitik. Zwei Monate Entlastung sind ein Notpflästerchen, mehr nicht. Die Bürger merken doch längst, was hier schiefläuft. Der Handwerker merkt es, der kaufmännische Sachbearbeiter merkt es, der Pendler merkt es, die Familie auf dem Land merkt es. Alle merken es an der Tankstelle, auf der Rechnung und am Monatsende. Der arbeitende Bürger ist die Melkkuh für die politische Kaste. Für die Ukraine und Syrien ist sofort und ganz unbürokratisch, ganz schnell, ganz viel Geld da. Für die eigenen Bürger braucht es wochenlange Verhandlungen und dazu noch ein Schreiduell zwischen Kanzler und Vizekanzler. Und dann kommen am Ende sage und schreibe 17 Cent für zwei Monate heraus, also exakt so lange, wie man eine Schlagzeile produzieren kann, aber keine dauerhafte Entlastung schafft. Sie sollten sich schämen, aber sowas von. Bringen wir doch mal Ihre Politik auf den Punkt. Wir sollen frieren im Kampf gegen den bösen Russen, also kein Gas und Öl mehr aus Russland. Wir sollen mehr Steuern zahlen. Das wollen jedenfalls der sensible Lars und Frau Baas. Wir sollen bis zu 2.700 Euro mehr Krankenkassenbeiträge zahlen. Das will Frau Warken. Wir sollen Wohnraum einsparen, denn der ist knapp wegen der illegalen Zuwanderung. Wir sollen keinen Verbrenner mehr fahren und stattdessen mit hunderte Kilo schweren Akkus durch die Gegend gondeln. Wir sollen Flugscham haben wegen Klimakult. Wir sollen kein Fleisch mehr essen, stattdessen Insekten und Würmer. Wir sollen das Rauchen aufgeben und am besten auch noch den Alkohol. Wir sollen nur noch kultursensible Kleidung tragen, Frisuren und Faschingskostüme tragen. Wir sollen bis 70 arbeiten. Wir sollen auf Bargeld verzichten. Wir sollen Reservist sein bis 70. Und wir sollen Krieg und Aufrüstung befürworten. Wir sollen der Regierung und Qualitätsmedien unser Vertrauen schenken. Und jetzt meine Frage: Gibt es in Deutschland ein Leben vor dem Tode? Die SPD würde antworten: Ja, in unserem tollen Bürgergeld. Unser Ansatz ist völlig anders. Wir wollen ein Leben in Freiheit. Wir wollen keine befristeten Alibi-Entlastungen. Wir wollen dauerhaft niedrige Energiepreise und dauerhaft niedrige Steuern. Wir werden die CO2-Steuer vollständig abschaffen. Wir werden eine Politik machen, die arbeitende Bürger, die Autofahrer, den gesamten Mittelstand eben nicht ständig als Melkkuh des gesamten Staates behandelt. Denn Mobilität ist kein Luxus, sondern Voraussetzung für Arbeit, Wohlstand und Freiheit. Wir brauchen endlich Entlastung statt Belastung für Deutschland. Die Bürger brauchen keine zwei Monate Luft oder lockereren Bürgergriff. Die Bürger brauchen endlich dauerhaft Luft zum Atmen. Mit der Alternative für Deutschland bekommen die Bürger sogar eine komplette Sauerstoff-Frischzellentherapie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat Herr Abgeordneter Dr. Stefan Korbach das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Damen und Herren auf der Zuschauertribüne möchte ich heute mal besonders begrüßen, besonders die Besuchergruppe aus dem schönen Wahlkreis, aus meinem schönen Wahlkreis Wiesbaden. Herzlich willkommen. Ja, liebe AfD, es gibt ein Leben vor dem Tod, und wir, die CDU, CSU, sorgt dafür, dass dieses Leben besser wird und gut wird. Wir erleben derzeit einen exogenen Ölpreisschock. Der Krieg im Iran, geopolitische Unsicherheiten und fragile Lieferketten haben die Preise für Benzin und Diesel seit Ende Februar drastisch steigen lassen. Unsere Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch die Wirtschaft bekommen dies alles unmittelbar an der Zapfsäule zu spüren. Viele fragen sich, ob der Weg zur Arbeit, der Pflegedienst im ländlichen Raum oder der Lkw-Transport noch finanzierbar sind. Dies nehmen wir sehr ernst und wir handeln. Gemeinsam mit der SPD haben wir uns sehr bewusst für eine Absenkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel entschieden. Wir nutzen den europarechtlichen Spielraum bis zum Mindeststeuersatz und senken die Steuer um rund 17 Cent pro Liter. Dies gilt ab dem 1. Mai für 2 Monate und entlastet die Bürger und Bürgerinnen und natürlich auch die Unternehmen um rund 1,6 Milliarden Euro. Der Tankrabatt bietet 3 entscheidende Vorteile. Erstens, er wirkt schnell, weil die Entlastung unmittelbar beim Tanken wirksam wird. Zweitens, er ist bürokratiearm, weil keine aufwendigen Antrags- und Prüfverfahren notwendig sind. Und drittens, er ist weitgehend zielgenau, weil diejenigen erreicht werden, die auf das Auto oder den Lkw angewiesen sind, die Pendler, Handwerker, Pflegedienste, Spediteure, Familien im ländlichen Raum. Und als willkommener Nebeneffekt, der meist übersehen wird, er mindert auch die Inflationsrate direkt um etwa 0,4 Prozentpunkte und verhindert unliebsame Zweitrundeneffekte. Meine Damen und Herren, die schönste Steuersenkung bringt nichts, um es mal auf Hessisch zu sagen, wenn sie nicht auch an der Tankstelle ankommt. Beim Tankrabatt der Ampel war das nicht uneingeschränkt der Fall. Das jüngst verschärfte Kartellrecht wird dem entgegenwirken. Die mit dem neuen Paragraphen 29a GWB eingeführte Beweislastumkehr ist ein scharfes Schwert. Sie zwingt die Mineralölunternehmen, die ihrer Kalkulation zugrunde liegenden Kosten zu erklären und auffällige Preisbewegungen gegenüber der Wettbewerbsbehörde zu begründen. Der Tankrabatt kann somit nicht mehr so einfach in den Margen der Mineralölunternehmen versickern und den Verbrauchern entzogen werden. Meine Damen und Herren, in unserer sozialen Marktwirtschaft kann es nicht Aufgabe des Staates sein, Bürger und Unternehmen immer von allen Risiken und negativen wirtschaftlichen Entwicklungen freizustellen oder jeden Preisanstieg zu kompensieren. Nur bei exogenen Marktverwerfungen wie jetzt bei dem Ölpreisschock ist es aus meiner Sicht vertretbar, dass der Staat eingreift. Preise sind Knappheitssignale und für das Funktionieren unserer Marktwirtschaft essentiell. Deshalb greifen wir mit unserer Maßnahme bewusst nicht in die Preisbildung ein. Wir reduzieren gezielt den staatlich induzierten Kostenblock, der immerhin bei Diesel und Benzin über die Hälfte des Tankpreises ausmacht. Der Tankrabatt ist insoweit eine Akutmaßnahme oder, um es bildlich zu sagen, er ist ein Pflaster, das sofort hilft, aber keine Therapie. Ob eine Therapie notwendig ist, wird die weitere Entwicklung im Nahen Osten zeigen, die wesentlich die Energiemärkte bestimmt. Ich komme zum Schluss. In der aktuellen Situation zeigt die Koalition Handlungsfähigkeit. Wir setzen den Tankrabatt schnell und bürokratiearm um, entlasten zielgerichtet und spürbar und werden in dieser besonderen Zeit der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheit unserer Verantwortung gegenüber den Bürgern und Unternehmen gerecht. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat Herr Abgeordneter Sascha Müller das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Natürlich hatte ich gehofft, dass die Koalition mich zu meinem heutigen Geburtstag positiv überrascht. Aber leider bleibt es offensichtlich dabei, dass heute die Stromsteuer nicht für alle gesenkt wird, außer sie stimmen doch noch unserem Gesetzentwurf zu. Und das ist aus mehreren Gründen bedauerlich. Keine Entlastung für alle, kein Bürokratieabbau, keine Förderung von zukunftssicheren Alternativen beim Heizen und bei der Mobilität. Und zu der Gegenfinanzierung haben wir auch übrigens schon genügend Vorschläge vorgelegt. Zu Ihrem Tankrabatt 2.0 ist fast alles gesagt. Selbst wenn die Mineralölkonzerne, die geschätzt 1,6 Milliarden Euro aus der Steuersenkung komplett an die Menschen weitergeben würden, so bleibt diese Maßnahme sozial unausgewogen. Es rächt sich, dass die Bundesregierung den fertigen Direktzahlungsmechanismus ignoriert. In Kombination mit einem reduzierten Deutschlandticket könnten wir so treffsicher die Menschen in Stadt und Land entlasten. Es gäbe so viele Maßnahmen, die besser wirken als Ihr Tankrabatt. Auch die Präsidentin der EZB redete beim Bankenverband am Montag da freundlich Klartext. Leider war der Herr Bundeskanzler, nachdem er die Rentnerinnen und Rentner verunsichert hatte, da schon nicht mehr im Raum. Schade eigentlich. Wir lehnen diesen Tankrabatt 2.0 natürlich ab. Kommen wir zum zweiten Thema heute, vielleicht gerade nicht so sehr im Fokus, aber dennoch für sehr viele wichtig, das Steuerberatergesetz. Die Tax-Law-Clinics im Gesetz finden wir ausdrücklich gut. Aber vor allem für viele Selbstständige, die keine steuerliche Beratung auf dem Markt finden, war es uns und insbesondere meiner geschätzten Kollegin Katharina Beck so wichtig, neue Lösungen zu finden. Und wir haben da auch Vorschläge gemacht. Leider geht in dieser Hinsicht das Gesetz nicht weit genug. Und was die darin aufgenommene Entlastungsprämie betrifft, dieses Instrument ist ausgereizt. Sehr viele Unternehmen werden nicht mehr in der Lage sein, diese zu bezahlen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Lieber Herr Müller, alles Gute zu Ihrem heutigen Geburtstag. Wir gratulieren sonst bei runden Geburtstagen, aber wenn man dann auch noch Redezeit hat an dem Tag, alles Gute. Also er ist noch entfernt von einem runden Geburtstag, deshalb jugendliches Alter. So, wir kommen zur Fraktion Die Linke und Herr Abgeordneter Christian Görke hat das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Behrens, Sie haben eben gesagt, Sie haben sofort reagiert. Und ich glaube, die Wahrheit ist, dass Sie 6 Wochen lang die Leute mit der Treiberei in Deutschland alleingelassen haben. Und wissen Sie, was das war und ist? Das ist unterlassene Hilfeleistung. Und die Energiesteuer ist eher ein Strohfeuer für 2 Monate. Ist nicht zielgenau und auch nicht ausreichend. Und dass sich die Mineralölkonzerne weiter bedienen werden, denken nicht nur wir als Linke, sondern nach dem Politbarometer 90% der Deutschen. Nur der Kanzler erwartet das überhaupt nicht. Mal ganz im Ernst, das ist so, als würde ich mein neues Fahrrad unangeschlossen an den Bahnhof abstellen und dann laut rufen, ich erwarte, dass niemand mein Fahrrad klaut. Das geht zwar in den ersten Minuten ganz, vielleicht noch ganz gut, aber nicht 2 Monate. Und hier geht es nicht nur um mein Fahrrad, sondern um 1,6 Milliarden Euro Steuergeld. Und meine Damen und Herren der Koalition, hören Sie wirklich auf Ihre angeblichen Beschlüsse zur Stärkung des Kartellamtes hier abzuheben oder das so ja noch abzufeiern. Diese gelten übrigens schon seit dem 1. April. Und in den letzten 3 Wochen ist die Abzocke an den Tankstellen munter weitergegangen. Das zur Wahrheit. Was wir brauchen, ist kein Bundeskartellamt, was da mit seiner Rolle fremdelt, sondern eine echte Preisaufsicht als allererstes. Zweitens, wir brauchen ein Krisenenergiegeld von 150 Euro für alle. Finanziert, meine Damen und Herren. Ja, ich verstehe Ihre Unruhe, Herr Kollege. Finanziert durch eine Übergewinnsteuer. Und damit sind wir auch bei der Mehrheit der Union, die sagen, Übergewinne kann man nicht ausreichend oder rechtssicher definieren. Hier nochmal zum Mitschreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Das Bundesverfassungsgericht hat beim Strom die Abschöpfung der Übergewinne und damit die Kriterien in Deutschland bestätigt. Und deshalb sagen wir, die Übergewinnsteuer ist rechtlich sicher und sie muss jetzt auch schnell kommen. Aber auch hier ist der sozialdemokratische Finanzminister schon wieder neben der Spur. Weil er sich natürlich in der Koalition nicht durchsetzen konnte, sind Sie dann erst einmal nach Brüssel gerannt. Und nun, nach der Absage aus Brüssel, heißt es jetzt bei der SPD, wir müssen jetzt prüfen. Wissen Sie, was wir erwarten von Ihnen? Wir erwarten von Ihnen jetzt einen Gesetzentwurf, in dem eine nationale Übergewinnsteuer ohne Zeitverzug jetzt hier in den Deutschen Bundestag eingebracht wird. Und es reicht nicht aus, Herr Kollege Klingbeil, dass Sie immer nur links blinken. Sie müssen jetzt endlich mal Ihren Job machen, sonst enttäuschen Sie wieder die Leute da draußen. Sonst wird das nichts mit der Wiederauferstehung der SPD. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Frauke Heiligenstadt das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es sind ja insbesondere hier von der extrem rechten Seite abenteuerliche Reden gehalten worden. Deswegen lassen Sie mich zumindest zu Beginn einmal ganz kurz darauf eingehen. Ja, ich lebe gern in Deutschland. Ich finde, Deutschland ist ein wunderschönes Land. Deutschland ist ein Land, was guter Nachbar ist, was miteinander zusammenhält, was hervorragende Menschen hat. Und ich möchte in keinem anderen Land der Welt leben als in Deutschland, im Gegensatz zu diesen Rechtsextremen auf der anderen Seite. Und Herr Finger, es tut mir echt wirklich leid, wenn Sie in so einem schlimmen Land leben. Ich weiß nicht, wo das ist, zumindest nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Aber wir kommen mal zu Ihren Vorschlägen. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Zuschauerraum und auch an den Bildschirmen und hier in Brund, tatsächlich ist es nämlich so. So nonchalant sagt die AfD mal eben, wir schaffen die CO2-Steuer ab, wir schaffen die Mehrwertsteuer auf Sprit und Benzin ab. Wir senken dann noch mal die CO2-Bepreisung, die schaffen wir auch vollständig ab. Wissen Sie, was das bedeutet? Wissen Sie, was das bedeutet? 55 Milliarden Euro Mindereinnahmen in der Bundesrepublik Deutschland. 350.000 Polizeibeamte könnte man davon finanzieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie streuen den Menschen hier Sand in die Augen. Sie machen ein Deutschlandmodell, was überhaupt nicht finanzierbar ist. Und das hat Ihre Kollegin Frau Hohe gestern Abend bei Markus Lanz wieder sehr eindrücklich bewiesen, dass Sie keine Ahnung davon haben, wie staatliche Aufgaben finanziert werden.
Frau Abgeordnete, lassen Sie.
Ich habe keine Fragen von Herrn Gottschalk zu, der durfte schon reden und das auch viel zu lange. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Koalition dagegen handelt. Denn kein Vorschlag, der von der rechten Seite oder der linken Seite und auch leider nicht von den Grünen gekommen ist, wirkt direkt. Tatsächlich direkt und schnell wirksam sind die Vorschläge, die wir heute zur Abstimmung haben. Es ist das schnellste Mittel, es ist das effizienteste Mittel. Und im Gegensatz zu den Aussagen von Herrn Görke sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eindeutig, in den ersten zwei Monaten ist der Tankrabatt auch vor 4 Jahren nahezu zu 100% weitergegeben worden. Und das sind die Fakten, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nicht das, was Sie vielleicht vom Bauch her fühlen. Und ja, natürlich ist es ein Instrument, was nicht hundertprozentig perfekt ist. Und natürlich müssen wir schauen, welche Maßnahmen man möglicherweise in 2 Monaten, auch wenn die Lage weiterhin so kritisch ist, tatsächlich umsetzen muss. Aber wir handeln schnell, wir handeln wirksam und wir handeln für die Menschen in diesem Land. Und das sind die tatsächlichen Entlastungen, die ankommen bei den Menschen und nicht das, was gerade hier in den Raum geworfen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Audretsch, ja, Sie haben ja sehr viele andere Maßnahmen gefordert. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir als Sozialdemokraten und der Bundesfinanzminister das sehr entsprechend auch macht, dass wir tatsächlich auch weiterhin für eine Übergewinnsteuer uns einsetzen. Allerdings glauben Sie doch bitte nicht ehrlich, dass auch nur ein einziger Vorschlag, den Sie hier jetzt gerade gemacht haben, nicht sowieso teilweise von den Menschen schon umgesetzt wird. Natürlich fahren die Menschen jetzt deutlich weniger mit dem Auto, weil sie eben so hohe Preise haben. Natürlich wechseln die Menschen jetzt mehr in den Bereich des ÖPNV oder oder machen Mitfahrergemeinschaften, weil es so hohe Spritpreise gibt. Die Menschen sind schon auf dem Weg, dass sie tatsächlich sehr sparsam auch umgehen. Und ich finde, das ist auch richtig, dass wir ihnen entsprechend diese Verantwortung auch abnehmen, dass wir sagen, jawohl, wir sind an eurer Seite und wir entlasten euch jetzt erst einmal direkt für die Aufgaben, die ihr zum Beispiel auf dem Weg zur täglichen Arbeit zusätzlich finanzieren müsst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir handeln schnell, wir handeln direkt, wir handeln vor allen Dingen für die Menschen in diesem Land. Und deswegen ist es gut, dass wir das Gesetz heute verabschieden.
Ein kurzer Hinweis noch. Wir haben uns hier geeinigt, dass wir uns nicht persönlich mit Extremismusvorwürfen überziehen. Das gilt ja für alle Seiten. Und den Hinweis möchte ich noch mal geben. Das gilt immer für beide Seiten. Darüber haben wir auch im Ältestenrat gesprochen. Ich lasse jetzt zu für eine kurze Kurzintervention, weil er keine Chance hatte zur Zwischenfrage, Herrn Gottschalk, aber will nur kurz hinweisen, dass das heute hier nicht ausufert, dass, wenn man keine Zwischenfragen bekommt, man dann entsprechend anders agiert. Danke schön.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, für das Zulassen der Zwischenfrage auch, dass Sie es noch mal klargestellt haben. Soweit kann ich das kurz und knackig formulieren an Frau Heiligenstadt. A, würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass Sie hier, ich denke, entweder nicht richtig gelesen haben, was häufig vorkommt. Wir haben mitnichten hier gefordert oder ich habe mitnichten gesagt, dass wir die Umsatzsteuer auf Mineralölprodukte abschaffen wollen. Wir wollen sie temporär auf 7% absenken. Das entspricht zum einen der Wahrheit. Und nehmen Sie bitte auch zur Kenntnis, dass meine Kollegen, zum Beispiel Dr. Espendiller, in den Haushaltsberatungen und wir einen wirklich alternativen Haushalt mit Einsparungspotenzial über 50 Milliarden Euro vorgelegt haben, mit denen die Dinge, die wir hier für die Bürgerinnen und Bürger machen wollen, locker realisierbar werden. Wir können ganz locker die unsinnige Bepreisung auf Luft-CO2-Bepreisung abschaffen, meine Damen und Herren. Und gleich das CBAM und dieses ganze künstliche Handelskonstrukt, bitte schön, dazu. Und Sie können auch mit dafür sorgen, dass wir entsprechend die Energiesteuer auf das Minimum oder sogar abschaffen. Das wären Maßnahmen. Wir haben 50 Milliarden Einsparpotenzial. Hören Sie auf, den Krieg in der Ukraine mit über 10 Milliarden zu finanzieren. Machen Sie endlich klar, dass mit dem Geld in der EU vernünftig umgegangen wird. Und da kommen wir auch mit dem Geld und der Kohle der Menschen, die da draußen hart und fleißig arbeiten, klar. Das wäre das Richtige. Dann wären Sie Sozialdemokraten.
Frau Kollegin, Sie können antworten darauf, bitte.
Einen Moment. Herr Abgeordneter Gottschalk, Sie haben gefordert, die Mehrwertsteuer auf Benzin von derzeit 19 auf 7% abzusenken. Das macht 30 Milliarden circa aus. Sie haben gefordert, die CO2-Bepreisung vollständig zu streichen. Das macht 20 Milliarden aus. Sie haben gefordert, die Pendlerpauschale von derzeit 38 Cent, die wir im Übrigen im letzten Jahr gerade erhöht haben, übrigens auch ab dem ersten Kilometer und damit schon auch zu einer Entlastung der Menschen beitragen. Sie haben gefordert, dass die Pendlerpauschale 50 Cent betragen sollte. Das macht noch mal mindestens 5 Milliarden Euro aus. Das sind summa summarum 55 Milliarden Euro. Ich kann natürlich jetzt hier auch noch ausführen, dass Sie unter anderem vorgeschlagen haben, die Kfz-Steuer vollständig zu streichen in einer der letzten Debatten in diesem Land. Sie haben ein Steuerkonzept vorgeschlagen, was von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entsprechend belegt ausgerechnet wurde, Mindereinnahmen von 180 Milliarden Euro. Da waren diese Vorschläge noch nicht dabei beinhaltet. Wir sind jetzt dann locker bei 230 Milliarden Euro Mindereinnahmen. Der Haushalt des Bundes beträgt rund 530 Milliarden. Sie rasieren den Haushalt des Bundes um 50% und wollen den Menschen erzählen, dass sie redliche Politik machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch ein Treppenwitz. Also wirklich. Und dann erzählen Sie den Menschen auch tatsächlich immer noch, dass Sie das ja mit der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit zusammenkürzen können oder mit der Unterstützung für die Ukraine-Hilfe. So viel leisten wir an der Stelle überhaupt gar nicht. Da können Sie nie im Leben 200 Milliarden mitfinanzieren. Kommen Sie mal endlich mal wieder in der Wahrheit an und erstellen Sie nicht ständig rechte Verschwörungstheorien.
So, es war ja vorhin die Frage, ob es ein Leben vor dem Tod gäbe. Sieht sehr vital aus heute. Es geht weiter. Für die AfD-Fraktion hat nun Frau Iris Nieland das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, ich will noch mal die wesentlichen Punkte zusammenfassen, die die Menschen, die Unternehmer in diesem Land bewegen. Die aktuelle kriegerische Lage im Nahen Osten führt zu einer extrem belastenden wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Engpässe bei Öl und Gas und deutlich steigende Preise treffen nicht nur einzelne Branchen, sondern wirken inzwischen in unsere gesamte deutsche Volkswirtschaft hinein. Sie treiben die Inflation, sie belasten die Haushalte, sie belasten die Unternehmen und sie versetzen unserer rezessiven Wirtschaft einen schweren Stoß. Und vor diesem Hintergrund ist jede kurzfristige Entlastung zunächst einmal richtig. Die geplante Absenkung der Steuer geht dabei durchaus in eine nachvollziehbare Richtung. Sie verschafft etwas Luft. Und in der jetzigen Situation wird das von vielen Menschen und Betrieben auch so wahrgenommen. Schnelle Entlastungswirkung ist nützlich, und deswegen werden wir diesem Gesetzentwurf zustimmen. Aber, meine Damen und Herren, wenn wir schon über Entlastung sprechen, dann stellt sich natürlich die naheliegende Frage, warum eigentlich nur bei Benzin und Diesel und nicht auch bei Heizöl oder Gas, wo die Preissteigerungen genauso spürbar sind. Wir haben mit über 1.100 Haushaltsanträgen beim letzten Mal über 125 Milliarden Euro Einsparungen vorgezeichnet. Die AfD zeigt, wie es geht. Und schauen Sie mal in die Kommentare des Wirtschaftsweisen Lars Held, wie man mit den Subventionen verfahren könnte. 30 Milliarden Euro Subventionskürzungen allein beim EEG. Liebe sehr geehrte Kollegen, kurzfristige Maßnahmen können helfen, aber sie ersetzen keine strukturellen Antworten. Diese Krise muss Anlass sein, endlich die grundlegenden Fehlentwicklungen anzugehen. Und ein erster Schritt ist die deutliche Anhebung der Pendlerpauschale. Wir alle wissen seit der ADAC-Studie, dass diese Pauschale in ihrer Höhe mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Die tatsächlichen Kosten liegen deutlich darüber. Nachholbedarf besteht hier für Millionen Menschen in diesem Land, die täglich auf das Auto angewiesen sind. Ich möchte Professor Söllner zitieren, mit Erlaubnis der Präsidentin: Die CO2-Bepreisung ist ungerechtfertigt, sinnlos und schädlich für die deutsche Volkswirtschaft. Ein Blick auf den Antrag der Grünen zeigt, unsere AfD-Forderung, die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken, wird mittlerweile offensichtlich auch von Ihnen erkannt. Wir unterstützen diesen Antrag. Wir haben ihn ja auch schon mehrfach selbst eingebracht. Hier frage ich natürlich einmal ganz grundsätzlich, ob und in welcher Form eine solche Besteuerung überhaupt irgendeinen Sinn fasst. Nun, es ist nicht hinreichend, das muss man mal wirklich betonen, es ist nicht hinreichend, nur kurzfristig zu reagieren und einzelne Maßnahmen herauszugreifen. Ich fordere, gehen wir endlich an die wirklichen Ursachen, setzen wir endlich notwendige strukturelle Reformen um. Und dazu zählt natürlich ganz klar und definitiv auch die Rückkehr zur Kernenergie, meine Damen und Herren. Politik wird daran gemessen, ob sie die Wirklichkeit ernst nimmt. Wer die Wirklichkeit ständig leugnet, läuft vor die Wand, und das tun Sie. Ziehen wir die richtigen Konsequenzen. Ich fordere Sie auf, stimmen Sie unseren Anträgen zu. Und wenn Sie auf die aktuellen Umfragen in diesem Land schauen, gibt es für die meisten Menschen genau eine Partei, die das tut. Wir, die Alternative für Deutschland, sind bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Leistung, Wohlstand, Vernunft muss in diesem Land wieder eine Zukunft haben. Das Leben muss nicht besser werden, das Leben muss wieder gut werden. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat Frau Mechthilde Wittmann das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Müller, ich darf Ihnen sehr, sehr herzlich zum Geburtstag gratulieren und möchte Ihnen versichern, dass wir mit großer Freude Ihnen das Geschenk machen, dass wir Ihren Tankrabatt deutlich verbessert auf den Markt bringen und damit endgültig dafür sorgen, dass er auch die richtige Wirkung zeigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Wir haben nämlich damals, und Frau Kollegin hat es auch schon ausgeführt, festgestellt, dass er sehr wohl in den ersten beiden Monaten gut gewirkt hat, diese Hilfe, die wir jetzt noch einmal einführen, befristet einführen, denn wir werden und wir wollen auch nicht, weil wir es nicht können, das Risiko der Menschen in jedem Lebensbereich zu 100% abfedern können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese falsch verstandene Risikoübernahme des Staates hat uns übrigens auch mit in die finanzielle Situation gebracht, in der wir uns heute befinden. Und es wird Zeit, dass wir denen helfen, die unsere Hilfe brauchen, und von denen, das haben Sie auch ganz wunderbar ausgeführt, Frau Heiligenstadt, die Mitverantwortung und das Mitanpacken, Miteinfordern, die es sich leisten können und die leisten können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen hier keine Entlastung für einen beliebigen Konsum. Und deswegen geht auch der Vorwurf ins Leere, wir würden gerade dann, wenn die Urlaubszeit beginnt, den Tankrabatt quasi wieder einkassieren. Nein, das ist nicht richtig. Die Urlaubszeit ist eine Zeit, die wir den Menschen von Herzen gönnen. Aber sie können eben selbst steuern, wie sie ihn verbringen und wo sie Teuerungen mit einkalkulieren oder nicht. Wir müssen diejenigen unterstützen, die an ihren Arbeitsplatz müssen, die an ihren Arbeitsplatz wollen, liebe Linke, ja, und die leisten wollen für dieses Land, die häufig geringe Einkommen haben und deswegen es im selben Monat, in derselben Woche, am selben Tag spüren, wenn sie es sich nicht mehr leisten können, dass sie das Auto betanken. Und ja, wir brauchen diese Menschen dafür, dass sie die Leistung für uns alle erbringen, auf die wir alle angewiesen sind. Denken Sie an die Auszubildenden, die zu ihrem Arbeitsplatz kommen müssen, der häufig gar keine ÖPNV-Anbindung hat oder Ähnliches. Denken Sie an diejenigen, die Arbeitszeiten haben, die weit von dem abweichen, was in den öffentlichen Nahverkehren abgebildet sind. Denken Sie an unsere Polizisten, die mit häufig sehr geringem Einkommen weit pendeln müssen an den Platz, den wir ihnen zugewiesen haben. Es sind die Menschen, die jeden Tag dafür sorgen, dass wir hier in Ruhe arbeiten können. Und deswegen ist es richtig, dass wir genau diese mit diesem Instrument entlasten. Ja, und wir erwarten, dass wir dann bessere Mittel haben, als sie uns früher zur Verfügung standen, um auch regelnd eingreifen zu können. Es handelt sich eben nicht um einen freien Markt. Es handelt sich um einen Angebotsschock, den wir weder verursacht haben, noch können wir ihn angemessen mitsteuern. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Land dagegen steuern. Und wenn wir im Kartellrecht nachgeschärft haben, dann erwarten wir vom Bundeskartellamt, dass es seinen Aufgaben mit ganz besonderem Nachdruck nachkommt. Wir haben hohe Bußgelder eingeführt, und ich bin durchaus offen dafür, sollten sich eklatante Verstöße zeigen, dass wir diese auch noch mal ein Stück weit anziehen. Und ich bin auch sehr offen dafür, dass überall da, wo wir nachweisen können, dass es ein spekulatives Überreagieren auf diesen Preisschock gegeben hat, dass wir überall da noch einmal nachschärfen und dieses nicht für sich selbst gerechtfertigt eingenommene Gewinne dann auch dafür hernehmen, dass wir die entlasten, die es getroffen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen möchte ich auch noch einmal an eines erinnern. Es trifft ja nicht nur die Pendlerinnen und Pendler, die übrigens dann erst mit dem Ausgleich in ihrer Einkommensteuererklärung, die sie meistens bei geringen Einkommen gar nicht abgeben, entlastet würden. Es betrifft ja auch all die Unternehmen, die für die Versorgung beitragen, die wir brauchen in diesem Land, und zwar alle Bürgerinnen und Bürger brauchen, übrigens insbesondere auch wieder die mit den geringeren Einkommen. Und deswegen müssen auch die Unternehmer, die darauf angewiesen sind, dass sie mit Kraftstoffen eben liefern müssen, entlasten. Wir haben im Übrigen festgestellt und rechnen lassen, dass wenn der Anstieg der Kraftpreise sich um 40 Cent erhöht, und das haben wir in der Summe nun erreicht, dann steigt die Inflationsrate bereits um knapp einen Prozentpunkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das können wir uns nicht mehr leisten. Das können sich unsere Bürgerinnen und Bürger nicht mehr leisten. Und deswegen haben wir an der richtigen Stelle schnell und treffsicher gehandelt. Wir machen die richtige Übergangslösung und gehen davon aus, dass wir dann weiter damit arbeiten können, dass sich die Märkte ein Stück weit daran orientieren. Die Haushaltswirkung auf die nur zwei Monate sind in meinen Augen gerechtfertigt und begrenzt. Und deswegen glaube ich, es ist der richtige Schritt. Und ich darf mich bei denen bedanken, die diesen Schritt mutig gegangen sind, ihn vorgeschlagen haben und damit erkannt haben, was die Menschen brauchen. Vielen herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Abgeordnete Lisa Badum das Wort. Bitte.
geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Öl ist so knapp wie seit der Ölkrise 1973 nicht mehr. Und die Welt reagiert darauf. Der britische Wirtschaftsminister will den Ausbau der Windenergie verdoppeln. Ein Land nach dem anderen in Asien sagt Pläne für Gaskraftwerke ab und setzt auf Batteriespeicher und Windparks. 50 Länder treffen sich nächste Woche, um über den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu beraten. Der südkoreanische Präsident sagt, er kann nicht mehr schlafen wegen der Energiekrise und dass wir jeden Tropfen Benzin sparen müssen. Und was passiert währenddessen in Deutschland? Sie treffen sich zu einer Verhandlung, zu der Markus Söder mit genau zwei Forderungen anreist. Das Aus vom Verbrenner aus und den Tankrabatt. Nachdem er diese brillanten Ideen durchgesetzt hat, zieht er sich aus der Verhandlung zurück, lässt sie sitzen und isst eine Pizza. Das ist das weltpolitische Niveau dieser Bundesregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist wirtschaftlich eine Katastrophe. Und es ist natürlich das Gegenteil von Klimapolitik. Und das in der Woche, in der Deutschland den Petersberger Klimadialog ausrichtet. Es ist peinlich, Frau Reiche und Herr Klingbeil. Wo bleibt Ihr Ausstiegsplan aus den fossilen Energien? Frau Reiche ist gar nicht mal mehr da, weil sie nämlich keinen Notfallplan für die akute Situation hat. Sie will anscheinend abwarten, bis der Sprit auch für Rettungshubschrauber knapp wird und für unsere Wirtschaft nicht mehr reicht, bevor sie den Verbrauch steuert. Sie will anscheinend abwarten, bis Flüssiggas unbezahlbar wird und wir uns mit asiatischen Ländern darum kloppen, bevor sie mit diesen Ländern ein Bündnis für mehr Unabhängigkeit und gegen Preistreiberei schmiedet. Die Entscheidung liegt bei uns, die Entscheidung könnten wir jetzt treffen. Aber aktuell muss ich sagen, in einer Woche, in der Führung in der internationalen Klimapolitik gefragt wäre, verspielt diese Regierung jede Glaubwürdigkeit. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen Sie da nicht mit. Lehnen Sie diesen Tankrabatt ab.
Liebe Kollegen, bevor ich den nächsten Redner aufrufe und das Wort erteile, will ich jetzt schon darauf hinweisen, dass unmittelbar nach Eröffnung der namentlichen Schlussabstimmung noch weitere einfache Abstimmungen stattfinden werden. Also einfache Abstimmung hier im Saal. Gut gemeinte verbindliche Empfehlung, hier im Saal dann zu bleiben. Und nun als letzter Redner dieses Tagesordnungspunktes hat für die CDU-CSU-Fraktion Herr Abgeordneter Fritz Günzler das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Sie haben eine spannende Debatte verfolgen können, die klar macht, diese Regierung handelt. Und sie handelt richtig, meine Damen und Herren, weil wir Dinge machen, die zielgenau sind, die unbürokratisch sind und tatsächlich bei den Menschen ankommen. Wir machen keine Dinge, die wir einfach ins Schaufenster stellen, die nicht bezahlbar sind, sondern wir machen Dinge, die wirklich bei den Menschen ankommen, weil wir die Sorgen der Menschen verstehen, meine Damen und Herren. Und im Übrigen haben wir auch vorher schon was gemacht. Wir haben die Gasspeicherumlage abgeschafft. Wir haben die Senkung der Netzentgelte gemacht. Zusammen 10 Milliarden entlastet einen durchschnittlichen Haushalt um 160 Euro. Wir haben die Pendlerpauschale bereits auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht. Wir haben gesenkt die Stromsteuer für das produzierende Gewerbe und hatten bis jetzt noch nicht die Möglichkeit, das für alle zu machen. Wir werden aber auch daran weiterarbeiten, weil wir die Menschen weiter entlasten wollen. Aber ich will auch ganz ehrlich sagen, da sollten wir uns hier alle auch einmal ehrlich machen. Wenn es exogene Krisen gibt und krisenbedingte Mehrbelastung bei den Menschen und bei den Unternehmen ankommt, überfordern wir uns, wenn wir alles entlasten wollen, was an zusätzlichen Belastungen da ist. Das können wir uns schlicht nicht leisten. Wir können Dinge abmildern. Das machen wir auch und das sollten wir auch weiterhin tun.
Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Von Frau Beck immer sehr gerne.
Frau Beck, das war doch freundlich untermalt. Bitte.
Schwarz, im Finanzausschuss arbeiten wir tatsächlich immer sehr kollegial. Deswegen macht es dort auch so viel Spaß. Ende des Werbeblocks. Sie sprachen ja gerade die Unternehmen an, lieber Herr Günzler. Und ich habe selten so viele, auch auf Instagram, wo es ja eigentlich eher um Lifestyle geht, Unternehmerinnen und Unternehmer gesehen, die sich über die 1.000-Euro-Prämie aufgeregt haben. Sei es eine Seifenherstellerin aus Kiel oder die Friseurinhaberin aus Bielefeld. Und das hat unfassbar virale Auswirkungen. dafür angenommen. Und ich muss sagen, ich kann diese Menschen verstehen. Wir haben natürlich damals vor 4 Jahren auch solche Prämien ermöglicht, steuerfrei. Nur damals war es eine ausgewogene Übernahme dieser Entlastungen, weil wir als Staat auch eine Energiepreispauschale zum Beispiel gezahlt haben von 300 € an jeden Arbeitnehmer und auch an Rentnerinnen und Studierende Lösungen gefunden haben. Jetzt gibt es sogar den Direktauszahlungsmechanismus, den Sie nutzen könnten. Und da würde auch kein Geld wie beim Tankrabatt in den Taschen der Mineralölkonzerne landen. Also für mich ist die Frage an der Stelle, wann gedenken Sie außer so ein paar Steuersachen, die am Ende aber dann primär dann die Verantwortung auf die Unternehmen überlagert, wann gedenken Sie auch als Staat die Bürgerinnen und Bürger direkt zu entlasten?
Sehr verehrte Frau Kollegin Beck, Sie haben ja damit die Energieentlastungsprämie angesprochen, die ich ja noch gar nicht angesprochen habe. Aber Sie geben mir die Möglichkeit, dazu jetzt was zu sagen. Das ist sehr nett. Ich will erst mal klarstellen, und das ist, glaube ich, bei vielen Posts, die Sie angesprochen haben, nicht deutlich geworden, es geht hier um eine freiwillige Arbeitgeberleistung. Der Staat kann keinen verpflichten, diese Leistung tatsächlich zu erbringen. Und Sie haben die Inflationsausgleichsprämie angesprochen, die von Ende 22 bis 24 gewirkt hat. Und die ist angenommen worden von 86% der Tarifbeschäftigten. Im Durchschnitt sind 2.700 € bezahlt worden. Von daher ein sehr erfolgreiches Modell. Und von daher finde ich es eigentlich klug, wenn Dinge gut gelaufen sind, dass man die Dinge sich noch mal ansieht und wieder macht. Und von daher ist es klar, dass wir das gut finden. Es ist klar gewesen, dass es eine Auszahlung bis zum 31.12. diesen Jahres zu kurz gewesen wäre. Darum haben wir uns verständigt, es auf den 30.06. zu verlagern, sodass jeder Arbeitgeber auch die Möglichkeit hat, die Beträge zu stückeln über 12 Monate. Also von daher, glaube ich, haben wir mittlerweile eine sehr praxisgerechte Lösung dafür gefunden. Und Sie haben die konkrete Frage gestellt, wann wir die Menschen entlasten. Das sage ich, es ist auch vereinbart worden. Wir werden ab dem 01.01.2027 eine umfassende, große Einkommensteuerreform haben. Daran arbeiten wir, um insbesondere untere und mittlere Einkommensgruppen zu entlasten. Und da werden wir zeigen, dass diese Regierung Reformwillen hat und auch handlungsfähig ist, liebe Kollegin Beck.
Danke schön, Herr Abgeordneter. Bevor Sie weiterfahren, lassen Sie eine weitere Zwischenfrage aus der Fraktion der Linken zu. Ja, war das ein Ja? Sie dürfen, ich mache nur den Hinweis, es ist der letzte Redner, die Rede wird oder die Debatte wird jetzt nicht verlängert durch weitere Zwischenfragen, bitte.
Ich hatte mit Herrn Görke gerechnet.
Es kann nur besser werden. Herr Günster, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen. Ich habe mich jetzt noch mal provoziert gefühlt, weil Sie auf die Antwort meiner Vorfragenstellenden insinuiert haben, dass über 80% der Beschäftigten ja möglicherweise aufgrund dieser freiwilligen Leistung in den Genuss einer wie auch immer hohen Entlastungsprämie kommen könnten, weil das die Vorerfahrungswerte seien. Jetzt haben wir die Situation, ich habe ja das Finanzministerium gefragt, bei der Berechnung, wie hoch da auch die Steuerausfälle sind, von was für einem Anteil der Beschäftigten eigentlich das Finanzministerium ausgeht, wie viele Beschäftigte tatsächlich davon dieses Mal bis Ende des Jahres in den Genuss kommen. Und das Finanzministerium sagt 30-40%. Das heißt, übersetzt, 60-70% der Beschäftigten werden nach ihren eigenen Prognosen leer ausgehen. Ist das denn gerecht, wenn 30-40% auch in den Genuss dann dieser steuerlichen Förderung kommen, der Rest aber nicht? Und wäre es nicht gerechter, alle gleichermaßen dann über einen anderen Mechanismus zu entlasten?
Sehr geehrter Kollege, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich um Prognosen handelt. Und von daher weiß keiner, wer was wie anwendet. Und ich glaube schon, dass die Lage, und das wird ja auch in den Posts, die angesprochen worden sind, klar, die wirtschaftliche Lage bei den Unternehmen ist eine andere, als sie damals bei der Inflationsausgleichsprämie war, sodass ich die 86%, ja auch übrigens auf die Tarifpartner bezogen habe, nicht glaube, dass die sich eins zu eins übertragen ist. Ich aber die Vermutung habe, dass die Zahl höher sein wird, als das Bundesfinanzministerium annimmt. Denn es gibt die Reaktionen, die dort geschildert worden sind. Aber ich habe auch Reaktionen von Arbeitgebern, die sich das leisten können und leisten wollen und sagen, hier habe ich ein tolles Instrument, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Geld zukommen zu lassen, was 100% ankommt, weil keine Sozialabgaben und keine Steuern anfallen. Und von daher warten wir gemeinsam ab, was da kommt und wie viele das anwenden. Es werden mehr sein, als Sie glauben.
So, Sie dürfen weiter fortfahren in der Rede. Die Zeit läuft.
Damit haben wir, glaube ich, die Energieentlastungsprämie abgearbeitet. Ich könnte dann noch was zum Energiesteuersenkungsgesetz sagen. Das ist aber auch heute schon mehrfach angesprochen worden. Wir haben hier eine Lösung gefunden, die einiges abmildern kann mit 17 Euro pro Liter. Das sind ungefähr 17 Cent. Danke, Frau Kollegin Heiligenstadt. 17 Cent pro Liter Diesel oder Benzin, das sind ungefähr 10 Euro bei einer Tankfüllung. Also von daher auch schon eine gewaltige Entlastungswirkung, die wir dort haben. Und wir werden aufpassen, dass es nicht die berühmten Mitnahmeeffekte der Mineralölkonzerne gibt. Lassen Sie mich aber auch noch zu dem Steuerberatungsgesetz kommen, was mich als Steuerberater natürlich besonders interessiert hat, wie auch den Berichterstatter Kollegen Hiller. Und wir haben, glaube ich, selten ein Gesetz so lange und umfassend diskutiert und auch in der Tiefe diskutiert, um die Frage zu klären, können sich Fremde, nicht Berufsangehörige an Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland beteiligen. Und deshalb haben wir genau hingeguckt, weil das Auswirkungen hat. Und wir mussten feststellen, dass es schleichend und teils unkontrolliert Modelle gab, wo man grenzüberschreitend diesen Weg gegangen ist. Und wir hatten zu beurteilen, ist das in Ordnung, ist das rechtlich haltbar. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, in wirklich guten Beratungen mit dem Bundesfinanzministerium, dass das nie zulässig war. Und wenn eine Rechtslage besteht, die anscheinend unsicher ist, dann sind wir als Gesetzgeber aufgefordert, hier Klarheit zu schaffen. Und das schaffen wir mit diesem Steuerberatungsänderungsgesetz. Wir haben in dem Zusammenhang die Lohnsteuerhilfevereine, die eine wichtige Rolle in der Steuerberatung spielen, gestärkt. Wir haben Tax-Law-Kliniken ermöglicht. Das sind studentische Vereine, die an das Steuerrecht herangeführt werden können, die jetzt jahrelang schon darauf gewartet haben, dass sie endlich zugelassen werden sollen. Die Ampel hat sich da ein wenig verkämpft gehabt. Wir lösen das jetzt. Also in dieser Koalition kommen jetzt die Tax-Law-Kliniken. Das freut die Universitätsvereine in Hannover, Heidelberg und überall, die sich mittlerweile gegründet haben. Von daher ist das auch in die richtige Richtung, meine Damen und Herren. Wir haben viele Kleinigkeiten dann noch geregelt im Grunderwerbsteuerrecht, was nicht ganz so spannend für viele ist. Aber auch hier haben wir Rechtsklarheit geschaffen, weil manche Dinge infrage gestellt worden sind. Und zum Abschließen, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen sagen, wir werden weitermachen. Ich habe die Steuerreform angesprochen. Wir werden eine Rentenreform haben. Wir haben die Reform des Gesundheitswesens. Diese Regierung handelt. Wir handeln als Fraktion mit. Und das tun wir in seriöser Weise. Und eins noch zur AfD. Die Kollegin Heiligenstadt hat alles zutreffend in ihrer Erwiderung beschrieben. Neben den Dingen, die Frau Kollegin Heiligenstadt erwähnt hat, will ich mal darauf hinweisen, diese Fraktion will den Austritt aus der EU. Das würde bedeuten, dass wir erhebliche Wohlstandsverluste in diesem Land haben. Das Wirtschaftswachstum wäre negativ bei 6%. 3 Millionen Arbeitsplätze werden verloren gehen. Das wählen Sie, wenn Sie AfD wählen. Sie wählen Wohlstandsverlust mit dieser Fraktion. Das sollten Sie nicht tun. Wählen Sie weiterhin CDU, CSU.
Ich schließe diese Aussprache. So, schön, wenn Leben im Parlament ist. Lassen Sie uns doch gerade noch fortfahren. Es stehen noch Abstimmungen an. Es liegt eine Erklärung zur Abstimmung nach § 31 unserer Geschäftsordnung vor. Das nur zur Information. Wir kommen zur Abstimmung über den von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Energiesteuergesetzes zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftstoffe. Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/5546 den Gesetzentwurf der Fraktionen CDU, CSU und SPD auf Drucksache 19/5321 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Hiermit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen worden von den Stimmen der CDU, CSU, SPD, AfD-Fraktion bei Gegenstimmen der Linksfraktion und Bündnis 90 Die Grünen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat namentliche Abstimmung verlangt. Die Urnen sind besetzt. Daumen geht hoch. Das ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind unsere Saalbediensteten, die den Hinweis geben. Genau. Und vielleicht den Hinweis noch mal, warum parlamentarische Geschäftsführerkarten hochhalten zur Orientierung. Ich will aber noch mal an alle Abgeordneten sagen, weil sich einige schon sehr dynamisch auf den Weg nach draußen begeben. Ich will nur mal darauf hinweisen, dass wir jetzt nach der Eröffnung der namentlichen Abstimmung weitere Abstimmungen haben. Also ich rege wirklich an, bis zum Abschluss der einfachen Abstimmungen hier im Saal zu bleiben. Die Urnen werden nicht vorher geschlossen, sondern wir werden 20 Minuten dafür haben. Also die Abstimmung erfolgt in der Westlobby. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme 20 Minuten, das heißt bis etwa 10 Uhr. 40 Schriftführerinnen und Schriftführer sind an den Plätzen und ich eröffne die namentliche Abstimmung. Aber wie gesagt, es geht hier jetzt auch weiter. Hier noch ein Hinweis zu den weiteren drei namentlichen Abstimmungen. Die namentliche Abstimmung zum Stromsteuergesetz folgt unmittelbar nach Schließung der laufenden namentlichen Abstimmung. Die zwei weiteren namentlichen Abstimmungen über Beschlussempfehlungen zu Anträgen der AfD zur Entfernungspauschale und zur Übergewinnsteuer erfolgen erst nach dem Tagesordnungspunkt 19. Das waren einige Infos, aber ich denke, die parlamentarischen Geschäftsführer können da auch einzeln nachsteuern. Wir fahren nun mit den einfachen Abstimmungen fort und es geht um den Tagesordnungspunkt 6d. Abstimmung über den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/5484 mit dem Titel Bevölkerung und Wirtschaft von den steigenden Treibstoffpreisen wirksam entlasten. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag abgelehnt mit den Stimmen CDU, CSU, SPD, AfD bei Enthaltung der Bündnis 90 Die Grünen und Zustimmung Die Linke. Zusatzpunkt 11. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19/5483 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Zusatzpunkt 12a. Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Der Finanzausschuss empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/5529 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/4550 und Drucksache 19/4783 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen worden mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD bei Ablehnung Die Linken und AfD und Enthaltung Bündnis 90 Die Grünen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Wer stimmt dagegen? Wer stimmt dafür? Kleiner Test. Ich wollte mal schauen, schnell reagiert, danke schön. Wer enthält sich? Wollt etwas Bewegung. Ich bedanke mich. Ja, ist ja ein bisschen Bewegung, das ist auch immer gut für den Geist. So, der Gesetzentwurf ist angenommen worden mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD bei Ablehnung Die Linke und AfD und Enthaltung Bündnis 90 Die Grünen. So, wir stimmen nun über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/5532 ab. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Entschließungsantrag abgelehnt worden mit den Stimmen CDU, CSU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Die Linke bei Zustimmung der Fraktion der AfD. Ich komme zum Zusatzpunkt 12b. Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Berufsrecht der Steuerberaterinnen und Steuerberater modernisieren, EU-Recht einhalten, Selbstständige und Kleinunternehmen entlasten sowie Fachkräftemangel begegnen. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/5529 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19/4953 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung gegen die Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen mit allen anderen Stimmen angenommen worden. Jetzt noch zum Zusatzpunkt 12b. Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrages der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/4753 mit dem Titel Gewerbesteuer als kommunale Einnahmequelle stärken. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer Gegenprobe, also wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist die Beschlussempfehlung angenommen worden mit den Stimmen CDU, CSU, SPD, AfD, Enthaltung Bündnis 90 Die Grünen und Ablehnung Die Linke. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 19a und b sowie Zusatzpunkt 13, Beratung.